Guten Morgen zusammen, ich freue mich, dass ich da bin und habe Renat und Joel Nussbaumer mitgebracht, oder sie mich. Vielen Dank, können wir heute Morgen zusammen da Gottesdienst feiern. Der Knüschel hat schon angekündigt, um was es geht heute Morgen, was ist das Gute an der guten Nachricht. Und ich habe euch auch ein paar Bildchen mitgebracht, jetzt schauen wir, ob die Technik läuft, ob das dann auch so geht. Jawohl. Also das erste Stichwort heisst, was ist das Gute an der guten Nachricht? Und ich werde jetzt umstellen auf Schriftdeutsch. Bei uns im Schänzli sind wir das so gewöhnt und es ist immer noch in meiner Herzenssprache. Ich weiß, es ist nicht eure. Ich bin gerade am Einbürgern, aber mit euch im Bernbiet kann ich gleich nicht konkurrieren mit meinem Schweizerdeutsch. Was ist also das Gute an der guten Nachricht? Was motiviert mich, gute Nachricht überhaupt weiter zu sagen? Ich fange da mal ganz vorne an heute Morgen. Was hat mich selbst genug überzeugt, dass ich damit nicht hinter den Berg halte, sondern damit auch nach außen gehe, raus aus dem, was der Knüschel gerade so schön beschrieben hat, als Insider? Ihr kennt sicher die Idee, dass man das Eseli dazu bringt, überhaupt nach vorne zu laufen, wenn es nicht mag, wenn man ihm Rührblieder da ansteckt. So ähnlich will ich euch locken, heute Morgen mit mir darüber nachzudenken, was ist für dich das Gute an der guten Nachricht, was dich dann auch motiviert? Weshalb lädst du überhaupt andere zu Jesus ein? Was motiviert dich? Und ich habe euch noch was anderes mitgebracht, was uns heute Morgen als Vergleich dienen soll. Ihr kennt die sicher, diese Töpperwehr-Sachen. Und ich habe mal auf ihre Homepage geschaut, wie sie dafür Werbung machen. Und ich glaube, wir können ein bisschen was von ihnen lernen heute Morgen. Man kann da lesen, und ihr könnt ja mitlesen, alles gelingt, wenn man nur die richtigen Töpfe hat daheim. Wie interessant und wie nett und wie spaßig eine Töpferparty wird, lässt sich nur sehr schlecht in Worte fassen. Das muss man selbst erlebt haben. Und Sie sind dabei, wenn Sie sich einlassen. Und dann bekommen Sie auch einen Willkommensgruß. Ich muss gestehen, wenn ich auf solche Töpferpartys gehe, dann lockt mich dieser Willkommensgruß schon, dass man da so einen kleinen Topf geschenkt kriegt oder sonst irgendwas Nettes. Ich nehme an, euch geht's nicht anders als mir. Ich habe jede Menge von diesen Dingern, die sind wirklich gut. Aber ich habe eigentlich längst genug. Und ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich doch wieder mal auf so eine Party gehe, ich kaufe nichts. Ganz sicher, nein. Und es gelingt mir so gut wie nie. Ich komme dann doch mit irgendeinem neuen Topf heim. Ich gehe jetzt auf keine mehr. Die zentrale Person bei so einer Töpperwehr-Party ist die Gastgeberin oder der Gastgeber, heißt es. Und alles dreht sich um diese Person, und das ist der Lockvogel, das Rührblie da vorne. Als Zeichen der Wertschätzung erhält man nämlich ein Verabredungsgeschenk, ein natürlich Töpperwehr-Produkt. Und zusammen kann man sich dann mit der Beraterin, und es gibt auch Berater, und das ist höchst interessant, wenn Männer das vorführen, kann ich euch nur empfehlen, tönt ganz anders. Dann kann man sich eben ein Thema verabreden, weil man gar nicht alles auf einmal erklären kann bei Tupperware. Natürlich, wir wissen alle, diese Produkte sind teurer als vieles andere, was es aus Plastik gibt. Und die Leute sagen, man muss den Qualitätsunterschied schätzen. Es gibt da viele kleine Zusatznutzen. Die Kenner unter euch, die Kennerinnen wissen, das ist so. Die sind sehr ausgeklügelt und gut durchdacht. Und da gibt es viele nette Überraschungen, was man an so Töpfen noch alles nutzen kann. Und deshalb sagt Tupperware, Preis und Leistung stimmt. Und sie garantieren 30 Tage Rückgaberecht. Hat es irgendjemand schon mal gemacht? Ich habe mich nie getraut. Und es gibt 30 Jahre Garantie und ich kann bezeugen, ich habe Töpfe meiner Großmutter und die ist schon viele Jahre tot. die Dinge halten länger als 30 Jahre, wenn man gut mit ihnen umgeht. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ich nachher im Vergleich deutlich machen will, was wir vielleicht lernen können über das Gute an der guten Nachricht. Tupperware macht Werbung damit, dass doch das Beste an dem Ganzen wäre, dass man selber Berater oder Beraterin für Tupperware werden kann, dass man dabei enorm flexibel arbeiten kann, dass man eine Menge Unterstützung und Chancen bekommt und dass es eigentlich nichts Schöneres gibt, als Erfolg zu haben. Und es fühlt sich gut an, wenn man bei Tupperware mitarbeitet, sagen sie. Und dass man sich ja immer vornehmen kann, was man erreichen will und deshalb viel Erfolg hat und dass es jede Menge riesigen Spaß macht. Na, wenn das so toll wäre, würden ja alle bei Tupperware arbeiten, oder? Schauen wir mal, was wir aber von diesem hohen Motiviertsein, wie da verkauft wird, lernen können. Und ich lade euch ein, mit mir in diesen Text einzusteigen aus Lukas 5. Ich nehme an, ihr kennt ihn, aber ich lese ihn stückweise und gehe mit euch durch den Text durch. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten ihn hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er setzte sich in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann sprach er vom Boot aus zu der Menschenmenge. Jesus ist zum Zeitpunkt unseres Textes, unserer Erzählung, man kann sagen, bekannt wie ein bunter Hund oder bekannt wie Tupperware heute. Jeder hat von ihm gehört, manche haben ihn schon angefasst und tatsächlich berühren können und manche Dinge mit ihm erlebt. Die Leute scharen sich um ihn, wenn man weiß, er ist in der Nähe. Vielleicht schwanken sie zwischen Betroffenheit und Sensationslust. Auch das gibt's heute noch. Bei fast jedem Autounfall kommt im Radio, dass die Gaffer doch bitte weiterfahren sollen. Aus der Synagoge ist, aus dem offiziellen Ort, wo man Gottesdienst gefeiert hat, ist Jesus rausgeflogen. Da hat er nicht mehr reingepasst. Da durfte er nicht mehr predigen. Also ging er dorthin, wo die Menschen waren. Und das war morgens am See Genezareth, da wo die Fischer mit ihrem Fang normalerweise ankamen und gleich ihre Fische ganz frisch verkauft haben. Da waren die Menschen morgens und wahrscheinlich ziemlich früh morgens. Sie drängeln und sie schubsen am Ufer. Und unsere Fischer, kann ich mir vorstellen, waren davon nicht begeistert, weil sie nämlich diesmal ohne Fang und müde und enttäuscht nach Hause gekommen waren und eigentlich nur ihre Netze noch sortieren und dann nach Hause gehen und schlafen gehen wollten. Jetzt kommt Jesus mit dieser Menschenmenge und noch mehr treten ihn vielleicht in die Netze und halten sie nur auf und es kommt noch schlimmer. Von diesem Simon wird erzählt, der ein Boot hatte und diesen Besitzer, diesen Simon, wählt Jesus aus, um bessere Akustik zu haben. Wenn man nämlich am See steht, Wasser trägt, die Stimme, und wenn man dann noch in ein Boot steigt und ein bisschen weggeht vom Ufer, dann hören alle, was gesprochen wird. Und der müde Simon, der eigentlich nach Hause will, muss jetzt herhalten. Interessanterweise wird hier von Simon erzählt und ein paar Verse später heißt er dann Petrus. Und ich glaube, das macht der Lukas extra, weil er etwas von der Veränderung dieses Simon zu einem Petrus erzählen will. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf das Netz zum Fang aus. Simon bekommt nach der Predigt kein Dankeschön. Das wäre doch wenigstens höflich gewesen, dem müden Petrus Danke zu sagen, dem müden Simon in dem Fall. Kein Dankeschön, sondern ein ziemlich verrückter Befehl, nämlich am Tag Fische fangen zu gehen. Und auf solche Ideen kommt nur jemand, der keine Ahnung vom Fischefangen hat. Fische fängt man nämlich bei Nacht. Wenn die Sonne brennt auf dem See Genezareth, dann ziehen die sich in die tiefsten Tiefen zurück und man hat kaum eine Chance, die auch noch irgendwie ins Netz zu kriegen. Simon erwidert deshalb folgerichtig: Wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Simon wehrt folgerichtig ab. Sie waren gerade von einer erfolglosen Nacht zurückgekommen. Sie sind die Profis. Und er sagt dann doch: Naja, weil du es sagst. Denk dran, er steht im Boot mit Jesus und alle hören, was dort gesprochen wird. Deshalb steht Jesus ja mit Simon im Boot. Und unser Meisterfischer, Simon, weiß, dass alle seine Kollegen zuhören, was er da jetzt macht und sagt. Und er sichert sich gut ab und sagt: Okay, Jesus, du hast hier die dumme Idee. Ich lasse mich drauf ein, aber ich habe laut gesagt, dass es nicht meine Idee war, wenn es schief geht. Aber er lässt sich immerhin ein. Er schmeißt diesen Jesus nicht aus dem Boot und sagt: Lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt nach Hause schlafen. Und ich glaube, er tut das, weil er diesen Petrus schon erlebt hat. Diesen Jesus schon erlebt hat, nämlich bei sich zu Hause. Und Jesus hat dort seine Schwiegermutter geheilt. Er hat also sozusagen aus zweiter Hand gehört, dass dieser Jesus Macht hat. Er nennt ihn deshalb auch Meister und erkennt ihm schon gewisse Autorität an und lässt sich auf diesen etwas verrückten Befehl ein, nimmt in Kauf, dass er sich zum Gespött macht, aber so flexibel und vielleicht auch so neugierig ist er ja doch, denn er hat ja schon auch gehört, was Jesus vorher gepredigt hat. Vielleicht hat ihn das doch gelockt, motiviert und er hat gut zugehört. Habt ihr das auch? Jesus sprach nämlich davon, dass er zum Fang ausfahren soll. Simons Glaube wird tatsächlich bestätigt, als er es wagt, denn Jesus verspricht ihm ja Fang und er fängt. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sie mussten die Freunde im anderen Boot zu Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren die beiden Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und die anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammengearbeitet hatten. Ich glaube, es geht Lukas hier nicht um die Wundererzählung der vielen Fische. Es ist schon beeindruckend, dass am Tag Fische gefangen werden, wo die ganze Nacht die Profis nichts fangen konnten. Aber ich glaube, es geht hier um anderes. Um die Betroffenheit des Simon. Nicht, weil er Fische fing, sondern weil er Jesus, in Jesus Gott hautnah, aus erster Hand erlebt hat. Selbst erlebt hat, nicht an seiner Schwiegermutter. Deshalb ist er erschreckt, entsetzt und weist Jesus weit weg. Er spürt, dass er bisher Sünder war, das sagt er auch so, dass er also in unbeschreiblicher Weise den Willen Gottes nicht ausgeführt hat, entgegengehandelt hat sogar und sich deshalb als von Gott getrennter Mensch erlebt. Spannend ist dabei, Jesus hat ihm keine Donnerpredigt gehalten und hat gesagt: Dich wollte ich schon immer mal auf den Knien sehen. Weißt du eigentlich, was du für ein schlechter Mensch bist? Kein Wort davon. Was den Petrus umhaut und auf die Knie bringt, ist nicht der erhobene Zeigefinger. Ist nicht die Donnerpredigt, wo er endlich mal einsieht, was er alles falsch macht. Nein, es ist die Menge der Fische, die Güte und die Gnade, die er darin begreift. Das bringt ihn auf die Knie. Niemand hat ihn zur Buße gerufen. Niemand hat von Sünde geredet. Aber diese vielen Fische, die sind ihm Gütesiegel, Qualitätsunterschied. So hieß es bei Tupperware. Wisst ihr noch? Der Qualitätsunterschied macht den Preis aus. Die Qualität, die er hier erlebt, wird auch in Römer 2, Vers 4 beschrieben. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringt? Gottes Güte bringt zur Umkehr, nicht die Donnerpredigt und das Wissen, was wir alles falsch machen. Wenn ich in mein Leben sehe, dann war das auch so. Nicht die Einsicht und das Wissen hat die Umkehr gebracht, sondern die große Liebe Gottes, die mir begegnet ist. Wenn wir versuchen, Menschen in unserer nachchristlichen europäischen Gesellschaft davon zu reden, was Gott in ihrem Leben bedeuten könnte, dann werden wir sie nicht durch Donnerpredigten und Schuldgefühle auf die Knie bringen. Es gibt Forschungen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wann finden postmoderne Menschen, postchristliche Menschen eigentlich Christsein überhaupt attraktiv? Und eine der Antworten heißt, wenn man diesem Christsein Authentizität abspürt. Wenn ich den Menschen ins Leben schauen kann und sehe, dass die da Liebe leben, dann bin ich gewillt, darüber nachzudenken, was die mir da anbieten. Wenn ich sehe, dass das echt ist, was die nicht nur sagen, sondern auch leben, und wenn ich das in meinem Alltag irgendwie gebrauchen kann, dann bin ich bereit, darüber nachzudenken. Wenn wir von Kirche reden, sagen postmoderne Menschen, dann brauche ich keine Struktur, die mich unfähig zum Handeln macht. Aber da, wo ich mitreden kann, wo ich mitinterpretieren kann, wo ich mitentscheiden kann, da bin ich geneigt, drüber nachzudenken. Da, wo ich einbezogen werde, da finde ich Christsein doch interessant. Und da, wo es was mit meinem Leben zu tun hat und mir das anschaulich deutlich gemacht wird. Dem Petrus ist das hier sehr anschaulich deutlich gemacht worden. Denn Jesu Antwort heißt nicht, aha, hast du es jetzt gemerkt, was du für einer bist? Sondern die heißt ganz anders. Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, denn Angst hat er gerade. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Wo Petrus auf die Idee kommt, diesen Jesus weit von sich zu halten und sagen, geh weg, du kannst es doch gar nicht mit mir aushalten, so schlecht wie ich bin, holt Jesus ihn ganz nah zu sich, an sein Herz. Da, wo er Gerichtswort erwartet, unser Simon, da kommt Gnadenwort über sein Leben. Da, wo er vielleicht an Sühne denkt, kommt Vergebung. Nicht eigene Gerechtigkeit zählt, sondern das, was Gott in seiner Geduld mit uns Menschen macht, uns einzuladen, uns Raum zu geben, uns teilhaben zu lassen an seinem Leben. Er nimmt den Petrus mit in die Nachfolge und dort lernt er, wie Christsein geht. Im ganz normalen Alltag. Wenn er Jesus zuschaut, wie er mit Menschen umgeht, wenn er Jesus zuschaut, wenn er über Jerusalem weint, wenn er Jesus zuschaut, wie er wütend die ganzen Geldmacher aus dem Tempel vertreibt. Und er schaut zu, wie Reich Gottes ganz alltäglich gelebt wird. Und davon lernt er. Nehmen wir doch Menschen mit in diesen Lernprozess. Das geht aber nur, wenn wir selber motiviert sind. Wir singen und wir feiern heute Morgen diesem König am Palmsonntag. Und Könige hält man schnell ein bisschen auf Distanz, weil die haben ja so viel Autorität und so viel Macht. Unser König ist anders. Er holt uns nah zu sich und lässt sich in sein Leben reinschauen von seinen Jüngern und Jüngerinnen, auch von uns. Und er möchte, dass wir das Gleiche tun, dass wir Menschen reinschauen lassen. Simon und seine Mitstreiter ziehen ihre Boote ans Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus. Sie waren hochmotiviert, weil ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde, weil Gnade und Güte ganz tief gegriffen hat. Gnade und Güte, Vergebung und Geduld ist das, was Jesus über unser Leben schreibt. Und das motiviert mich, immer wieder von diesem Jesus zu sagen. Was motiviert dich? Als Volk Gottes verkörpern wir das, was noch werden soll in dieser Welt. Wir tun das zeichenhaft. Wir tun das eingeschränkt. Aber an uns sollen die Menschen ablesen können, wie dieser Gott ist. An uns soll sichtbar werden, dass Beziehung wiederhergestellt werden kann, was Vergebung heißt. Und das fängt ganz praktisch im Alltag an. Bei Streit, den wir immer wieder erleben, bei Dingen, wo wir immer wieder brauchen, uns auf Jesus auszurichten, jeden Tag, wo wir versuchen können, mit versöhnender Präsenz die gute Nachricht mitten in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, im Dorf, mit den Arbeitskollegen sichtbar zu machen. Das wird zeichenhaft sein. Aber an wem sonst können Sie denn ablesen, wie dieser Gott ist, wenn nicht an uns? Weil du es sagst, sagt der Petrus, so fängt es an bei ihm. Und wir haben bei Tupperware gehört, dass man das selbst erleben muss, dieses Tupperware-Gefühl. Lassen wir doch Menschen auch selbst erleben, wie das ist, mit diesem Gott zu leben. Und lassen sie reinschauen in unser Leben. Wie gehe ich mit Schuld um? Kann ich mich entschuldigen? Hören Menschen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht? Hören unsere Freunde von uns, wie wir versöhnt mit ihnen umgehen? Oder sind wir genauso Dickköpfe wie alle anderen? Wir haben bei Tupperware gehört, dass es da einen Willkommensgruß gibt, dass es Wertschätzung gibt, die ausgedrückt wird. Wie ist es bei uns? Dürfen Menschen, die mit uns in Berührung kommen, so sein, wie sie sind? Wertschätzen wir sie so, wie sie sind? Jesus hat diesen Petrus genommen, wie er war. Und ist ihm mit Güte und Gnade begegnet. Und das hat ihn wortwörtlich umgehauen. Bei Tupperware war die Rede von den netten kleinen Details, die man da so überraschend findet. Die kleinen Details in unserem Alltagsleben, die machen uns doch aus. Die großen Würfe passieren relativ selten. Aber da, wo Menschen an den kleinen Details ablesen können, der oder die lebt mit Gott, die meint es wirklich ernst, da fangen sie vielleicht an nachzudenken, weil Authentizität ist das Schlagwort unserer Gesellschaft. Bei Tupperware war auch die Rede vom Preis, dass die ein bisschen teurer sind als gewöhnliche Plastikdinger. Wir sollten auch von den Kosten der Nachfolge reden. Jesus ist keiner, der mal eben schnell unsere Probleme löst, der große Wunderonkel, der immer viele Fische produziert, dann, wenn wir es gerne hätten. Sondern ihm nachzufolgen kostet etwas. Es hat Petrus viel gekostet. Seine ganze Lebensgeschichte macht deutlich, dass da Versagen und Erfolg sich immer die Waage gehalten haben. Dass es nicht einfach war, diesem Jesus nachzufolgen. Aber da gibt es eine Garantie. Bei Tupperware dauert die nur noch 30 Jahre. Ganz früher haben die mal lebenslang gesagt. Von dem Motto sind sie abgekommen. Bei Gott ist das anders. Wir können Menschen dazu einladen, zu einem Gott, der treu ist in Ewigkeit. Und das fasziniert mich immer wieder neu. Dass dieser Gott treu ist, wo ich untreu bin, wo ein Petrus massiv untreu war, wo er große Sprüche geklopft hat und sie doch nicht halten konnte. Mit diesem Gott haben wir zu tun. Diesen König feiern wir. Was motiviert also dich, das Leben mit Jesus so zu leben, dass es einladend ist und aktiv andere dazu einzuladen? Denn die werden uns das nicht an der Nasenspitze ablesen, wie das ist mit Gott und wie man mit ihm in Beziehung tritt. Was heißt es für mich, andere in mein Leben hineinsehen zu lassen? Was kann andere motivieren, weil sie mich kennen, über diesen Gott nachzudenken? Und wie drücke ich Wertschätzung aus? Denn auch das ist in dieser postchristlichen Gesellschaft ein wichtiges Stichwort. Wo keine Wertschätzung ist, wird uns niemand zuhören. Das Gute an der guten Nachricht, oder ein Gutes, es gibt noch viel mehr, was man sagen könnte, ist, dass Gott mit Gnade und Güte für uns da ist. Und das kann niemand sonst bieten. Ich möchte euch einladen, einen Augenblick darüber nachzudenken. Ich möchte dann noch beten. Und danach singen wir zusammen das Lied Nummer 30, so wie es angeschlagen ist. Vater im Himmel, wird dir von ganzem Herzen danken, dass du Gott voller Liebe bist, dass du Gott voller Güte und Nähe bist, dass du uns nicht wegschickst, wenn wir mit Schuld und Sünde kommen, sondern uns näher zu dir ziehst und uns einladest, mit dir zu leben. Und ich bete, dass du uns zeigst, was das kann bewirken kann, wenn wir wirklich verstehen, was deine Güte und Gnade in unserem Leben bedeutet. Und dass das ansteckend ist, damit wir zeichenhaft nach außen deutlich machen, du bist ein Gott von der Liebe, der mit Gnade und mit Güte überzeugt. Und jedes von uns wird aus ihm Herz haben und in Beziehung nehmen. Und dann fängst du an, uns verändern und gestalten und bist uns treu in Ewigkeit. Und dafür wollen wir dich loben und preisen. Und ich werde dich bitten, dass du uns höchst motiviert machst. Noch viel, viel besser, wie töpper wäre, das auch an die Mann und Frau zu bringen, was wir von dir verstanden haben. In deinem Namen bitte ich, Jesus. Amen.